Guten Morgen. Wir sind vom Spannungsbogen hier in unserer Reihe Römerbrief, Fundamente des Glaubens, so ziemlich weit oben auf diesem Buckel oder Rücken angelangt. Die letzten Wochen und Monate haben wir uns mit ganz vielen grundlegenden Sachen beschäftigt. Es geht los mit das Evangelium von Christus als Gotteskraft zur Errettung. Um ein paar Überschriften herauszugreifen, das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, die Früchte der Gerechtigkeit aus Glauben, die Sünde durch Adam, die Gerechtigkeit durch Christus. Der Gläubige ist eins gemacht in Christus, vom Gesetz befreit. Das Gesetz macht das Wesen der Sünde offenbar, das neue Leben im Geist. Und jetzt sind wir ziemlich weit on top obendrauf. Die Hoffnung der kommenden Herrlichkeit ist noch nicht das Ende. Ich will auch nicht sagen, dass es danach in Steilberg abgeht. Aber wir sehen einen schönen Aufbau, wie sich alles zugetragen hat heute, wie ich heute Morgen habe sagen lassen, wunderschönen Text. Beim ersten Mal lesen dachte ich das auch, beim zweiten Mal wurde es ein bisschen anders, beim dritten Mal dachte ich mir, schauen wir mal. Nein, Spaß beiseite. Für alle, die heute hier zum ersten Mal in der Römerreihe dabei sind, herzlich willkommen. Es wird spannend und aufregend. Hier stecken wir mittendrin. Wenn euch der Aufbau und die Inhalte näher interessiert, dann schaut gerne auf der Homepage vorbei. Da könnt ihr nämlich alle Predigten, auch für die Überschriften dazwischen, nachlesen. Und es gibt da noch viel, viel mehr mit Mehrwert. Und dieser Bogen macht uns ein was, uns allen ganz, ganz deutlich. Gottes Wort, die Bibel, ergibt Sinn. Als Franke müsste ich sagen, macht Sinn, darf ich aber nicht, deswegen muss ich sagen, ergibt Sinn. Wenn wir das Wort Gottes für voll nehmen, dann können wir nicht anders als begeistert sein. Begeistert sein von dem, was wir hier in Römer über die vielen Kapitel hinweg, über die Rechtfertigung, über Berufung, über das Gesetz, über die Sünde und das Leben im neuen Geist, über die Hoffnung und Gewissheit des Heils gehört haben, was für uns gilt, was für jeden Einzelnen von uns gilt. Wir können dem nichts hinwegnehmen. Wir können dem auch nichts hinzutun. Das, was Gott sagt, ist Wahrheit. Hier drin passt alles perfekt ineinander und ist einzigartig. Für dich, für mich, für unsere Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Gott. Ich wünsche uns allen heute Morgen und jetzt im Herbst und im Winter, wenn die Tage ab morgen dann wieder regnerischer und stürmischer werden und wir uns vielleicht nach innen auf die Couch mit einer heißen Tasse Tee oder dampfendem Kaffee zurückziehen, dass ihr diese Zeit nutzt, in eine Decke eingemummelt, in Gottes Wort zu lesen und nachzuforschen, zu hören, was hat er alles für unser Leben bereit? Was sagt er über mich, über mein Dasein, über meinen Lebenssinn? Und ich wünsche euch, dass ihr euch daran ausrichten könnt, für euer Leben den Sinn in Gottes Wort findet. Die Zusagen, die wir lesen dürfen, sind hoffnungsspendende Versprechen, sind Wahrheiten, auf die wir uns verlassen können. Es geht nicht um vage Vermutungen, es geht nicht darum, ob es vielleicht, eventuell, wenn du dich gut benimmst, dann trifft es eventuell auf dich zu. Nein, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. War letzte Woche so eines der Schlussstatements. Einen Geist der Sohnschaft, in dem wir sagen und rufen, aber lieber Vater. Lieber Vater, ich darf dein Kind sein, du bist mein Papa. Und da bin ich drüber gestolpert. Wir haben letzte Woche, die letzte Zeit, ein Kinderbuch gelesen, in dem treffen sich zwei Jungs mit zwei Mädels auf der Straße und versuchen, ihnen vom Kindergottesdienst zu erzählen und dass sie einen Papa im Himmel haben, der sie total lieb hat. Und dann sagen die Mädels, was willst du mit dem? Unsere Eltern, ach, und mein Vater ist nur ein Tyrann, der drangsaliert uns. Wir sind lieber mehr draußen als wie zu Hause. Und ja, ich glaube, das ist Realität. Und ich weiß nicht, wie vielen von euch es so geht, dass die Beziehung zu euren Eltern, zu euren Vätern und Müttern schlecht ist. oder nicht vorhanden. Und dann wird es schwer für uns alle, auch nur einen Hauch von Hoffnung der Bibel abzugewinnen, wenn dieses Bild von dem liebenden Gottvater für uns nicht existiert. Es tut mir von Herzen leid, wenn ihr da kein gutes Verhältnis habt, keine Beziehung. Und ich möchte euch bitten, Gott einfach nur die Chance zu geben, dass er in eurem Leben, wenn ihr es ein bisschen distanzieren könnt von eurer hiesigen Elternbeziehung, dass ihr Gott die Chance gebt, sich vorstellen zu dürfen. Als Kind dürfen wir von unserem Schöpfer, Herrn und Heiland, alles bekommen, was er für uns bereithält. Zuallererst Frieden für unsere zerbrochenen, lechzenden Herzen und Hoffnung auf die Perspektive Ewigkeit. Keiner bleibt hier. Für jeden stellt sich irgendwann diese Frage, was kommt danach? Vor kurzem haben wir die Biografie von David Bubenzer, der als Evangelist 2020 mit 41 Jahren heimgeholt wurde, gelesen. Und eine seiner Kernaussagen heißt, Leben mit der Perspektive Ewigkeit. Hier ist der Ausschnitt aus dem YouTube-Video, echt sehenswert. Und er sagt ganz klar, hat dieser Moment, in dem ich jetzt lebe, einen Wert für die Ewigkeit? Hat dieser Moment, in dem ich jetzt lebe, in dem ich jetzt etwas tue, hat der irgendeine Relevanz, einen Wert für die Ewigkeit? Und ich finde es ungeheuerlich, wenn ich das auf mein Leben anwende, auf all das, was ich tue und mache, wirklich den ganzen Tag. Wenn ich mich ernstlich hinterfrage, ob das, was ich gerade tue, irgendwie einen Wert für die Ewigkeit, einen Wert für meine Beziehung zu Gott hat. Und da schauen wir rein in Gottes Wort. Ihr könnt gerne mit aufschlagen in Römer Kapitel 8 ab Vers 18. Ihr könnt auch hier mitlesen. Ich lese nach Schlachter. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, dass wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, dass das Trachten des Geistes ist. Was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ein hoffnungsspendender Text, ein Text, der viel, viel, viel für uns bereithält. Und ich habe ihm den Übertitel gegeben, Gründung auf Hoffnung. Drei Teile gibt es. Der erste ist mit Abstand der größte. Da werden wir am meisten Zeit verbringen in den Versen 18 bis 23. Die Sohnesstellung, unsere Kindschaftsstellung, ist Hoffnung. Die zwei Verse 24 und 25, Errettung auf Hoffnung hin. Und 26 und 27, Geisteskraft, die Hoffnung schafft. Wir steigen ein, Vers 18 bis 23, Sohnesstellung schafft Hoffnung. Paulus startet hier direkt mit Leid. Und eigentlich bin ich es leid, über Leid zu reden. Mein Plan war es, diesen Teil hier komplett auszuklammern, weil es ja ein schöner Text sein soll, und gleich zur Hoffnung zu springen. Aber dann liest man so das ein oder andere Buch in der Vorbereitung, dann bin ich über einen Satz oder mehr einen Absatz von Benedict Peters gestolpert, der das hier, finde ich, sehr markant auf eine wichtige Perspektive bringt. Er schreibt, Leiden ist nicht alles, denn es geht vorüber. Aber Leiden ist wirklich, ist nicht etwa Illusion oder nichts, sondern es hat sein Gewicht. Doch sein wahres Gewicht erkennen wir erst, wenn wir es gegen die kommende Herrlichkeit aufrechnen. Verglichen damit sind die Leiden nicht der Rede wert. Und doch hat es aber großen Wert, denn es erzieht uns für die kommende Herrlichkeit. Welche Erleichterung, das zu wissen. Muss man vielleicht kurz auf sich wirken lassen, aber dass Leid einen Wert hat für uns, dass es uns erzieht für die kommende Herrlichkeit, finde ich ganz, ganz wichtig für uns hier mitzunehmen, dass es eine Erleichterung ist, das zu wissen, dass das Leid, was wir ertragen, nicht sinnlos ist, sondern uns auf die Herrlichkeit hin lenkt den Blick. In den letzten Monaten haben wir von Paulus im Römerbrief hier ganz viel, besser gesagt, glaube ich, ziemlich alles darüber gehört, dass wir durch Jesu Tod von der Sünde losgeworden sind und im Geist leben, ausgerüstet sind mit dem Erbrecht auf Gottes Güte. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Kinder des Allmächtigen. Wir sind extrem hoch begnadigt. Jedoch haben wir Stand jetzt nicht die vollkommene Seligkeit. Sterben und Leiden, Seufzen über Verluste und Ängste gehören Tag ein, Tag aus zu unserem Leben. Dieses Erziehen, uns für die kommende Herrlichkeit zu erziehen, indem sie uns vor Augen mahnen und spüren lassen, dass das alles hier endlich ist. Gott sei Dank. Die Liste der schweren Krisen ist lang. Ein Blick auf die wirtschaftliche Lage, Naturgewalten, Kriege, Verfolgungen, Krankheiten und. Und immer noch dürfen wir wissen, dass es um viel, viel mehr geht, als um die Frage, werde ich den morgigen Tag überleben oder nicht. Und ja, wir gehen alle davon aus, aber ich glaube oftmals viel zu selbstverständlich. Und deshalb schreibt Paulus hier, welches unaussprechliche Maß, welche Größe die Herrlichkeit Gottes hat, die an uns geoffenbart worden ist, in seinem Wort, in der Gemeinde und in Begegnungen. Aber was ist das? Was heißt das denn mit dieser Herrlichkeit? Und man kann es abstrakt darstellen und sagen, ja, Herrlichkeit ist ganz simpel die völlige Gleichstellung mit Christus. Gibt es Fragen? In Philipper 3, 20 und 21 wird es ein bisschen näher erklärt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Hier steht es wieder drin. Unser Leib soll gleichförmig werden zu dem Leib der Herrlichkeit von Jesus Christus, der unser Retter ist. Oder in 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Klar, wir sind immer noch hier, wir sind noch nicht bei Gott. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, in der Zukunft dann, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was heißt das? Wenn wir zu Gott kommen, in seine Nähe, in seine Herrlichkeit, in seine Perfektheit, dann werden wir dem ganz, ganz nahe kommen, ganz, ganz ähnlich werden. Dann wird Leid weg sein, dann wird Schmerz weg sein, dann werden Fragen und Zweifel weg sein. Dann wird klar sein, du bist mein Schöpfer, Gott. Ich bin dir dankbar dafür. Gleichgestaltet sein wie Christus, so hingebungsvoll sein wie er, schafft von uns keiner hier auf Erden. So bedingungslos liebend wie er, ein großes Ziel von uns. So offen und warmherzig gegenüber den Nächsten sein wie er. So nahe an Gott sein wie er. Das ist das, was gemeint ist mit diesem Gleichsein wie Christus. Gleich in der Herrlichkeit, in die Herrlichkeit kommen. Ich lasse es kurz stehen, kann noch ein bisschen wirken und spring weiter zu an uns geoffenbart. Könnte man jetzt meinen, wuh, yay, ich bin wichtig. Nein, ich habe es nicht verdient. Es heißt nicht, dass wir im Mittelpunkt stehen würden oder dass das Ich hier in irgendeiner Art und Weise besonders wäre. Nein, alleine Gottes Herrlichkeit wird hier an uns, an der Gnade, die wir als Menschen brauchen und empfangen dürfen, verdeutlicht. Ja, es ist richtig, dass wir hier ein Teil davon sind. Aber es ist ein Teil, das Gott die Ehre zu geben hat. Und zwar die Ehre, die ihm gebührt. Das ist mein Teil und das ist dein Teil, was wir zu erfüllen haben. Wir als Gottes Kinder, als Erben Gottes, haben eine ehrliche, fundierte, begründete Hoffnung. Und dafür können wir einfach nur danken. Danken, dass er die Dinge in der Hand hat, keine Fehler macht und sich dich und mich wunderbar und einzigartig erdacht hat. Es heißt, Jesus Christus kam als Sohn Gottes auf diese Erde, um uns Gott wieder nahe zu bringen, über das Kreuz, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, Gott begegnen zu können. Er ist gestorben, am dritten Tag auferstanden. Und wenn unser irdisches Leben hier abgelaufen ist, dann wird genau dieser Moment kommen, dass wir Jesus als Sohn, als Brüder und Schwestern ihm gleich vor Gottes Thron sein dürfen. Das ist der Moment, in dem du deinem Schöpfer gegenübertrittst. Und wenn du glaubst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, ja, dass du auch fehlbar bist, dass du durch Buße Vergebung erfährst und Umkehr praktizierst, weil du erkannt hast, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist dieser Moment, in dem er, Gott, dich anstrahlen wird und als sein Kind, als seinen Erben mit offenen Armen empfangen wird. Ja, das brauchst. Diese Erkenntnis von Glauben, von Buße, von Vergebung. Aber wenn du das hast, dann wirst du Erbe sein und mit offenen Armen empfangen werden. Wenn du zu Fragen hast, komm auf uns zu. Komm an den Begrüßungsstand, komm zu uns, ältesten Gemeindeleitern, und frag uns, was meint er da? Was soll das? Und wir werden versuchen, es dir aus der Bibel heraus so gut wie möglich zu erklären. Ich kann mir das Ganze nicht so ganz vernünftig vorstellen, diese Offenbarung der Söhne Gottes, dieses Gegenübertreten zu Gott. Es übersteigt vollkommen meinen rationalen Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber ich stelle mir das ein Stück weit so vor, wie damals meine Oma, als sie mir erzählte, dass sie den grauen Star gelasert bekommen hat in den Augen. Vorher sagte sie, hat sie es ungefähr so gesehen. So verzerrt, diffus, verschwommen. Ja, sie hatte ungefähr eine grobe Ahnung, was es sein könnte. Und danach, nach der OP, hat sie ohne jegliches Hilfsmittel einen ganz, ganz klaren Blick bekommen. So stelle ich mir das vor, diese Begegnung zu Gott. Was ich als Mensch mit meinem Verstand heute hier verstehen kann, in Predigten, in der Gemeinde, in seinem Wort nachlesen kann, schafft mir so ein ungefähres Abbild, dass ich weiß, naja, jetzt wo ich weiß, es soll ein Schupfen sein, ist es klar, dass es da rechts ein Fenster ist mit Fensterladen. Ja, aber dann, wenn ich vor Gott bin, wenn ich in seiner Herrlichkeit bin, dann werde ich das gesamte Bild im Ganzen erkennen. Und deswegen brauche ich heute keine Angst haben, dass ich manches nicht kapiere, dass ich viele Fragen habe, weil ich mich darauf verlasse, dass es am Ende vollkommen herrlich sein wird. Dann ist diese Blindheit von meinen Augen weg, diese endgültige Trennung von meinem sterblichen Körper vorbei, meine Seele vom Sündigen befreit. Dann kann ich Gott klar sehen und sein Wort im Ganzen verstehen. Darauf freue ich mich, denn das wird herrlich. Woher kommt diese Blindheit? Ich mache noch mal ganz kurz einen Ausschweifer, weil das auch hier im Text ganz klar vorkommt, dass wir unterworfen wurden. In der Vergänglichkeit unterworfen wurden wir ganz vorne in der Bibel. Wir sind jetzt ungefähr so im hinteren Drittel. Ja, sind wir uns da einig? Ungefähr. Aber das Wort Gottes ist verlässlich und schon vorne auf den ersten Seiten lesen wir den Grund, warum das alles zusammenhängt. Zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß seines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Diese egoistische Verblendung damals, sollte Gott wirklich gesagt haben, das? Hat die Schlange gesagt. Dann kann man es zweifeln. Kann ich vielleicht doch mir mehr noch rausholen? Bin ich als Mensch vielleicht? Zack! Ja, egoistische Verblendung. War es jetzt die notwendige Konsequenz, dass wir als Menschen aus dem Garten Eden rausgeflogen sind? Ihr ruft noch mal gerne in Erinnerung, da gab es einen zweiten Baum, den Baum des Lebens. Und wären wir nicht rausgeflogen und wir hätten von diesem Baum gegessen, wäre es rum gewesen. Dann hätten wir ewig in der Trennung zu Gott leben müssen. Eine absolute Katastrophe. Der Mensch als Ebenbild Gottes wäre damit mit seiner Erkenntnis von Gut und Böse auf dem Level dieses Möchtegern Gottes für ewig von Gott getrennt gewesen. Dann hätte uns Christus nie retten können. Hat Gott da vielleicht einen anderen Plan gehabt? War das vielleicht ein Fehler? Ist ihm das aus dem Ruder gelaufen? Nee. Nein. Aufgrund der Bibel, die uns heute vorliegt, kann ich nur sagen, und ich weiß es, ich glaube an einen verlässlichen Gott. Seine Aussagen sind souverän. Und wenn er sagt, dass es diese beiden Optionen gibt, dass ich keine Marionetten will, sondern ein Gegenüber mit einem freien Willen, dann gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass er nicht seine Schublade aufgezogen hat, ein Marionettenkreuz nachträglich rausholen würde, zwei Fäden dran bindet und sagt, so, du hast nicht gehorcht, jetzt kommst du an die Leine. Nein, es war Gottes vollkommener Plan von Anfang an zu seiner Herrlichkeit. Jetzt sind wir zwar von unserem Egoismus immer wieder von Gott getrennt und stellen uns damit selbst, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oftmals hilfs- und aussichtslos, aber diese Sünde, die Schuld, kann uns nicht auf ewig von Gott getrennt halten. Es gibt Hoffnung. Der Mensch und die Schöpfung wurden unterworfen. Auf Hoffnung hin, haben wir gelesen. Weil Gottes Sinn und Weg von Anfang an es war, sein Ziel, uns zu dieser Erkenntnis zu bringen, dass er der Herr ist und ihm Dank und Ehre gebührt, weil eben er und kein anderer Gott ist. Wir sind befreit. Und jetzt können wir die Bibel ganz zuschlagen und von hinten aufschlagen. Und dann lesen wir das Nächste. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Glaubt an das Wort Gottes. Schenkt ihm Vertrauen. Es passt von vorne bis hinten zusammen. Hoffnung ist die Gewissheit kommender Herrlichkeit. Mit dieser Gewissheit gehen wir durch die Zeit, die der Sünde wegen eine böse Zeit ist. Und wir gehen durch die Welt, die der Sünde wegen eine Stätte des Leides und des Todes ist. Kein Böses, kein Leid und kein Tod, nichts kann die Hoffnung des Kindes Gottes zerschlagen. Dafür sorgt Gott selbst. Wir schauen uns Vers 21 und 22 an, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Unser Verhältnis zur Schöpfung wird hier ganz klargestellt. Nicht nur wir Menschen erwarten die Erlösung, nein, auch die ganze Schöpfung, dass sie dieser Vergänglichkeit, dem Tod, dem Sterben unterworfen wurde. Im Griechischen steht für Vergänglichkeit hier ein Wort, welches gleich ist zu Vergeblichkeit, zu Schwachheit, zu Sinnlosigkeit. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Wir sind vollkommen sinnlos, wenn wir nur um der Existenz willen existieren. Wenn also alles darauf angelegt ist, nur um den Selbsterhalt zu kämpfen, dann macht es doch keinen Unterschied, ob ich eine Eintagsfliege oder eine Galapagos-Schildkröte bin, ein Molch oder ein Orang-Utan, wenn es nur darum geht, dass ich existiere. Aber wir dürfen nicht vergessen, bei allem, was uns die Lehrer, Professoren und die Medien vorgaukeln, wir sind Menschen. Wir sind einzigartig, von Gott erdacht und geliebt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Sterblichkeit zur Freiheit hin bei Gott suchen und finden. Als Gott den Mensch durch seine Abkehr verurteilte, verurteilte er gleichzeitig die gesamte Schöpfung. Da die ganze Schöpfung ja dem Mensch damals als dem Stellvertreter Gottes auf Erden untertan gemacht worden ist. Die Schöpfung seufzt ja nicht wegen ihrer eigenen Schuld, nein, sondern unter der des Menschen. Gott hat es uns unterstellt und seit dem Sündenfall endet alles Lebendige unausweichlich im Tod. Ja, es wird immer wieder ein Seufzen durch unser Innerstes dringen. Wir können es nicht perfekt, nicht annähernd gut, wenn uns Gott dafür die Gnade nicht schenkt. Wir leben und bleiben in einer gefallenen Welt. Und solange wir sind, müssen wir über Sünde betrübt sein und diese Sünde als Distanz von uns zu Gott erkennen und bekennen. Es geht bei Sünde und Schuld nicht darum, was darf ich und was darf ich nicht. Nein, es geht darum, bin ich Gott nahe oder distanziere ich mich von ihm? Es geht bei Sünde nicht darum, was darf ich oder was darf ich nicht. Es geht bei Sünde darum, bin ich Gott nahe oder distanziere ich mich von ihm? Gott nahe zu sein ist mein Glück, war die Jahreslosung vor kurzem. Und genau darin steckt das, was uns der Text hier nahelegt. Von Gott entfernt zu sein, ist unser sündiger Zustand, in dem wir seufzen, heulen und Zähne klappern. Und dann kommen wir zu diesem Begriff, nochmal dieser Sohnstellung, diesem Prozess, der mit Gottes Auserwählung beginnt und uns durch die Errettung zu seinen Kindern macht. Ob das jetzt mit Kindschaft richtig übersetzt ist oder mit Sohnstellung, es macht eines deutlich. Wir sind von Gott anerkannt und erwählt. Wir sind Erben und haben damit eine Art Unterpfand zur Lebzeit, eine Art erste Gabe aus jener Welt, also was von Gott uns zuteil wurde, die wir aber jetzt schon hier in unserem Dasein Gebrauch machen dürfen von dieser Gnade Gottes. Es ist ungefähr so, wenn du bei Taylor Swift oder bei Adele in München vorm Stadion stehst und hoffst darauf, da endlich reinzukommen. Du hast schon das Bändchen am Handgelenk, aber vor dir sind immer noch zigtausende von Menschen und du weißt noch nicht, komme ich jetzt zum richtigen Eingang rein? Muss ich noch eine Dreiviertelstunde im Kreis laufen bis zu meinem Sitzplatz? Ich sehe die Bühne nicht. Alles egal. Du hast das Handbändchen. Du bist dabei. Und das ist wieder dieser Sprung zu dem Bild mit dem grauen Star vorhin. Als Kinder sind wir dabei. Wir werden noch nicht das Ende sehen. Wir werden hier noch nicht alles erfassen. Aber wir dürfen dabei sein. Die Sohnesstellung ist Hoffnung für jeden von uns. So. Ich weiß, es gibt noch viele Punkte, die da offen sind, wo es noch viel dazu zu sagen gäbe. Aber wir gucken weiter zum zweiten Teil und ich lasse euch den Mut, selbst nochmal nachzulesen und ein bisschen mit den anderen Begriffen noch zu spielen, noch zu forschen. Es sprengt einfach sonst meinen Rahmen heute Morgen. Ich habe schon viel gestrichen. Und wir gucken uns den zweiten Punkt an. Errettung auf Hoffnung hin. Diese Doppelung auf Hoffnung hin hatten wir vorhin schon, haben wir jetzt wieder. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Dieser neutestamentlicher Gebrauch beinhaltet hier keinerlei Ungewissheit. Er spricht davon als gesichert, als etwas Feststehendem, das nur noch nicht ganz verwirklicht ist. Es heißt nicht, dass die Sache wünschenswert wäre oder nicht gewiss. Wir haben die Gewissheit über diese noch nicht verwirklichte Verheißung. Hoffnung heißt, wir leben in dieser vertrauensvollen Erwartung einer leiblichen Erlösung. Sie wird der letzte Schritt unseres Heils sein. Errettung und Hoffnung gehören hier untrennbar zusammen. Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Nur wenn wir alles Sichtbare, alles Gewohnte, alles Vertraute hinter uns lassen, das ist die Arbeit, das ist die Familie, unser Urlaub, unser Leib, unser Leben, dann haben wir echte Hoffnung bei Gott. Das ist ein bisschen hart, wenn ich zugeben darf. Aber so wird es werden. Gott zu begegnen, schaffen wir durch die Erlösung des Christus am Ende. So ergeht es, diese fleischlichen Seite in uns. Und andererseits jubeln wir ja dem Vater jetzt schon zu. Wir dürfen ihm jetzt schon danken, weil wir ihn schon kennengelernt haben und von ihm jetzt schon die Erlösung am Kreuz erfahren haben. In diesem Überzeugtsein warten wir mit Ausharren, mit Geduld, mit Nervosität. Jemand wie ich zumindest, der so ein bisschen hibbelig ist, nervös, wann es dann endlich vorbei ist. Das meine ich hier gar nicht negativ. In Hebräer dürfen wir das in Kapitel 10, Vers 23 so lesen: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Das heißt, wir brauchen wirklich und vollem Ernst keine Angst vor Ungewissheit haben, da es alles in den Händen unseres Größten liegt. Vollkommen losgelöst von unseren irdischen Empfinden. Und Teil 3 der Predigt von heute, Geisteskraft, die Hoffnung schafft. Die Verse 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, dass wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und hierzu gibt es 3 Punkte, die den Geist in unserem Leben, der uns Hoffnung schafft, zeichnen. Erstens, auch der Heilige Geist seufzt mit. Innerhalb der Dreieinigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist gibt es Dinge, die nicht mit Worten ausgedrückt werden. Die Bitte des Geistes hier gilt aber dem Wohlergehen eines jeden Gläubigen. Der Vater versteht, was der Geist denkt und stimmt seinen Gedanken zu. Der Geist seufzt mit und damit haben wir Verbindung zum Vater. Zweitens, Gott nimmt Anteil an unseren Sorgen. Der Heilige Geist spürt, wie sehr unsere Schwächen und unser Leid uns zu schaffen machen. Er lässt uns damit nicht allein. Er weiß, dass wir den Mut und die Zuversicht leicht verlieren als Menschen. Darum kommt er zu Hilfe und nährt unseren Glauben und hält so die Hoffnung am Leben. Und drittens, der Geist hilft uns. Das Griechische steht hier im Präsens, in der Gegenwart, im Jetzt. Wir haben Hilfe. Nicht, wir bekommen sie, nicht, wir müssen sie anfordern, nicht, vielleicht irgendwann. Wir haben Hilfe beim Tragen einer Last oder einer schweren Last. Das heißt, der Geist kommt uns nicht nur dann erst zu Hilfe, wenn wir uns als schwach erweisen. Nein, wir sind immer schwach als Menschen. Vielleicht gestehen wir uns das oft nur nicht ein. Aber Gott gegenüber sind wir immer schwach und der Geist ist immer da, um zu helfen. Das griechische Wort für Schwachheit meint hier nicht nur körperlich. Es meint emotional und geistliche Unfähigkeit gleichermaßen. Und damit eingeschlossen ist auch das Gebet. Selbst für das Gebet sind wir oftmals unfähig. Wir wissen nicht, was wir vernünftig beten sollen. Aber der Geist, der Heilige Geist in unserem Leben, vermittelt uns, damit wir trotz unseres Leidens, trotz unserer Sorgen, trotz unserer Ängste nach dem Willen Gottes leben können. Der Geist teilt unsere Last. Und ich möchte ganz kurz hier noch einschieben, diese Last kann nicht immer nur negativ sein. Auch überbeflügelnde Ereignisse, absoluter Erfolg, absolutes Wunderbares kann zur Last werden, wenn wir von so einem Höhenritt gar nicht mehr auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und auch dann wird der Geist uns helfen, Gott dankbar zu bleiben und ihm die Ehre zurückzugeben. Wir leben mit Geisteskraft, die Hoffnung schafft. Soweit die Theorie zu diesem wunderschönen Text. Denn Hoffnung ist ein Thema, was unser Leben einfach aufblühen lässt, mit dem wir rausgehen können. Und dazu brauchen wir eine gewisse Praxis. Nur hier morgens drin zu sitzen und sich berieseln zu lassen, mir zuzuhören und es für gut oder schlecht zu empfinden, ist das eine. Aber was heißt denn jetzt im Alltag? Und deswegen gibt es einen kleinen vierten Punkt, wo wir ganz fix reingucken, wie das praktisch werden kann. Im 2. Korinther 4, 15 bis 18. Es geschieht alles um euretwillen. Entschuldigung. Damit diese zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, natürlich kann man jetzt wieder hier anfangen mit, das Beste kommt noch. Aber jeden Tag dürfen wir als Gläubige hier rauslesen, dass es uns der Anblick von Leid und Schmerz nicht unendlich frustrieren muss. Wir wissen, dass das vorübergehende Leid eines Tages in ewiger Herrlichkeit weichen wird. Das klingt leichter gesagt als getan, aber ich hoffe, es hilft uns ganz praktisch, wenn wir es schaffen, das mental für uns zu verinnerlichen. Ich wünsche es jedem von uns, dass wir diese theoretische Hoffnung von Bibel und Predigt schaffen, in der Woche von hier nach hier wandern zu lassen, in unser Herz, damit wir selbst Trost finden und gleichzeitig aber Trost und vor allem Hoffnung geben können. Unseren Familien, unseren Kollegen, unseren Freunden. Dass wir ihnen helfen können auf dieser Suche nach dem Sinn. Nächste Woche geht es weiter ab Vers 28. Und ich lese den hier ganz kurz an, denn da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Nicht nur die, die uns menschlich gesehen gut gefallen. Wir Gläubigen brauchen in schweren Zeiten niemals schwach zu werden. Weil wir wissen, dass Gott in der Welt wirkt und dass er einen vollkommenen Plan hat mit zwei Zielen. Erstens unserem Besten und zweitens seiner Herrlichkeit. Nehmt das mit nach Hause, denkt nochmal drüber nach. Ich sage nicht, dass für uns immer alles leicht ist. Falls es jemand jetzt abgespeichert hat. Der Giga sagt, es darf keiner heulen. Stimmt nicht. Aber Gottes Bestes ist oftmals ein anderes Gut, als wir es menschlich für gut empfinden. Aber er lebt mit diesen, oder er hat auch über unser Leben diese zwei Punkte gehängt. Sein Bestes zu unserem Besten und seiner Herrlichkeit.